vor eurer Zeit als Christen auch so gehört und gedacht, der liebe Gott, habe ich auch oft gedacht. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hatte dann, wenn ich das so höre, dann habe ich immer so ein Bild vor Augen. Also ich habe schnell ein Bild vor Augen. Ich habe dann den alten Opa gesehen mit grauen Haaren, manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger und einen langen Rauschebart, der ganz freundlich dreinschaut und zu allem sagt, ja, mach mal, genau, wird schon gut sein, ne? Und dann darfst du singen, wir kommen alle in den Himmel. Der liebe Gott, der halt niemandem auch was tut, der halt der liebe, gütige Opa ist und da sagt, meine Enkelkinder, kommt doch mal zu mir. Ne? So, Schwamm drüber. Dieses Bild oder diesen Eindruck suggeriert die Aussage bei mir, wenn ich höre, der liebe Gott. Ich weiß nicht, was bei euch innerlich abgeht oder was Menschen, die so gar keine Beziehung zu Gott haben, was die sich vorstellen unter den lieben Gott. Aber das ist so eine Schmalspur-Version von Gott, die ja nicht mal der Wahrheit entspricht. Ich bin froh, dass Gott Liebe ist. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Das ist sein innerstes Wesen. Er ist Liebe. Er ist nicht nur lieb, er ist Liebe. Aber die Bibel zeichnet auch noch ein ganz weites Spektrum von Gottes Eigenschaften, die alle unter dieser Überschrift Liebe mit dazugehören, so wie er eben Gott ist. Ja? Und das sind Begriffe, die euch ja nicht neu sind, die man aber so nicht unbedingt in der Öffentlichkeit hört, so im Volksmund. Ja, wenn wir davon reden, dass Gott heilig ist, und das ist ja so ein Begriff, der auch so schwer zu fassen ist. Was ist heilig? Abgesondert. Rein ist er. Da ist keine Unreinheit. Auch das ist für einen Menschen so schwer zu fassen, weil wir haben ja nur immer uns als Maßstab dagegen. Und Gott ist nicht ein anderer Mensch, den man so mal so einen Vergleich daneben stellen könnte. Er ist in allem vollkommen. Und die Beschreibungen, die wir von ihm so, wenn dann so Visionen da sind, so diese Klarheit, dieses Strahlen, dieses Leuchten, dieses Licht, was von ihm ausgeht, das spricht eine bildliche Sprache von dem, was ihm ausmacht an Heiligkeit und Reinheit. Er ist herrlich. In allem vollkommen. Er hat Stärke, eine Kraft, die nie versiegt, unerschöpflich. Wir werden müde. Gott wird niemals müde. Er ist allwissend und das nicht nur im wissenschaftlichen Sinne, dass er halt wirklich Kenne hat, so ein guter Professor, sondern er weiß um alles, weil er alles geschaffen hat. Er weiß alles von uns auch. Ja, die Bibel, da gibt es so ein Bild, dass da so viele, viele Augen beständig die Erde betrachten. Ja, so Gott nimmt alles wahr. Gott weiß alles von uns. Er schaut in die tiefsten Dinge unserer Herzen hinein. Dinge, die uns manchmal selbst nicht bewusst sind ihm klar. Und nicht nur das, was uns ausmacht, sondern die ganze Schöpfung betrachtet er und er weiß um die Dinge, die passieren. Und nicht nur auf dieser Erde, sondern er ist allgegenwärtig. Auch das können wir uns nicht vorstellen. Bei dieser riesen Dimension an Universum. Aber er erfüllt das Universum. Er ist allgegenwärtig. Das sagt Gott. Das sagt die Bibel von Gott. Dinge, an die wir so im Alltag und auch in der Beziehung zu Gott so im Detail nicht unbedingt immer denken, aber die ihn ausmachen. Was ist das für ein Gott? Aber dann redet die Bibel auch von seinen Eigenschaften. Er kann sich freuen. Da ist Freude. Letztens habe ich mal gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott auch lachen kann, dass er Humor hat. Ja, da steht aber auch in der Bibel, er ist ein eifernder Gott. Dass wenn ihm was wichtig ist, dann ist er auch hinterher. Dann gibt er sich voll ein. Dann kommt als nächstes dieser Begriff der Eifersucht. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er kann auch traurig sein. Er kann Dinge bereuen. Und, worüber ich heute spreche, er kann zornig sein. Zornig. Und das ist nicht nur mal so in der Bibel so ein abgegrenztes Ereignis, sondern wenn man das mal genau versteht, beginnt der Zorn Gottes mit dem Sündenfall in der Bibel und er endet erst im Gericht, im jüngsten Gericht. Und bis dahin lesen wir beständig im Alten wie im Neuen Testament von dem Zorn Gottes. Der ist gegenwärtig. Und ich schreibe darüber, Gott ist Liebe. Weil wenn wir nur diesen Zorn betrachten, dann wird uns bange, dann kriegen wir Furcht. Deswegen redet man da auch nicht so gerne drüber, weil einem das unangenehm wird. Wir reden lieber davon, dass Gott lieb ist. Und damit tröstet sich die Welt. Der liebe Gott. Ja? Aber die Bibel redet davon, dass er zornig ist. Und ich will darüber heute ein bisschen sprechen, weil ich denke, wir müssen das verstehen, wie Gott in seinem Zorn ist und wie die Überschrift seiner Liebe darüber passt. Und ich will mal einsteigen mit einem Beispiel aus dem 5. Buch Mose, im 1. Kapitel. Da ist die Situation, dass so 40 Jahre Wanderung durch die Wüste hinter sich sind und jetzt stehen sie halt dann so fast vor dem verheißenen Land. Und dann macht Mose, versammelt das Volk und macht einen Rückblick und erzählt halt, wie das Volk Israel so in der Wanderung war und dann schon mal vor dem verheißenen Land war und aufgefordert worden war, jetzt zieht doch ein. Und dann kam dieses große Versagen. Das ist ja bei mir immer ein wiederkehrendes Thema. Ich habe das oft in der Predigt drin, dieses Beispiel. Aber das ist auch so für mich so ansprechend in der Beziehung zu unserem Herrn. Und auch hier beschreibt dann Mose, wie das Volk Israel halt reagiert hat in dieser Situation. Und ich lese mal so ein paar Verse ab dem Vers 1 im 1. Kapitel des 5. Buch Mose. Also sie stehen jetzt vor dem Land und Mose sagt, so, Gott hat doch gesagt, ich gebe es euch, ihr zieht ein. Der Vers 26. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen. Und ihr wurdet ungehorsam dem Munde des Herrn eures Gottes und murrtet in euren Zelten und spracht, der Herr ist uns Gram, darum hat er uns aus Ägyptenland geführt, dass er uns in die Hände der Amoriter gebe, um uns zu vertilgen. Wo sollen wir hinziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht und gesagt, das Volk sei größer und höher gewachsen als wir. Die Städte seien groß und bis an den Himmel ummauert. Dazu haben wir dort Anakiter gesehen. Ich sprach aber zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, zieht vor euch hin und wird für euch streiten, wie er es mit euch getan hat in Ägypten vor euren Augen und in der Wüste. Da hast du gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Und trotzdem glaubtet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht, der auf dem Wege vor euch herging, euch die Städte zu weisen, wo ihr euch lagern solltet, bei Nacht im Feuer, um euch den Weg zu zeigen, den ihr gehen solltet, und bei Tage in der Wolke. Als aber der Herr euer Geschrei hörte, wurde er zornig und schwor und sprach, es soll keiner von diesem bösen Geschlecht das gute Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Und so weiter. Also er startet, ihr wolltet nicht hinaufziehen. Als Konsequenz steht da, Gott wurde zornig. Und man muss sich fragen, warum? Weil er ihnen gesagt hat, ich tue das und das. Er hat es immer wieder gezeigt und vorgezeichnet. Er hat es immer wieder verkünden lassen. Und dann wollten die nicht. Sie hatten zuerst gesagt, ja, wir folgen dir. Und dann wollten sie nicht. Der Beweggrund war Furcht. Aber sie wollten nicht und sie wurden ungehorsam dem Munde des Herrn, eures Gottes. Und dann geht's weiter. Und ihr murrtet in euren Zelten und spracht, der Herr ist uns Gram. Sie misstrauten ihm. Und sie lästerten ihm sogar. Man muss sich das mal reinziehen. Wir haben so viel mit Gott erlebt und dann sagen sie, der Herr ist gegen uns. Der will uns da nur, der hat uns nur aus Ägypten rausgeführt, um uns dann an diese Völker da zu verschachern, damit wir vernichtet werden. Dieses Denken hatten sie. Und aus diesem Denken heraus haben sie gehandelt. Und die Konsequenz, was dann später nochmal steht, ist, und sie glaubten nicht. Ungehorsam, Widerwillen, Klagen gegen Gott, Lästern gegen Gott, Unglaube. Und dann reagiert der Herr. Also das ist so, als wenn ein Vater oder eine Mutter dem Kind sagt, du pass mal auf, wir fahren in einen Fantasy, ja, so einen Park und machen da einen schönen Tag. Und da soll es dir mal richtig gut gehen. Und das Kind glaubt es nicht. Nee, du willst mich da nur hinbringen auf die Achterbahn und dann willst du mich runterstürzen. Ich bin jetzt mal überzogen. So. Also Misstrauen, ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, aber irgendwo spiegelt das wieder so ein Misstrauen gegenüber Gott und das auch noch ausdrücken in seiner Gegenwart und deswegen nicht wollen. Und Gott reagiert mit Zorn. Irgendwo nachvollziehbar. Und so gibt es in der Bibel etliche Beispiele, im Alten wie auch im Neuen Testament, wo Gott zornig wird. Besonders aber im Alten. Da wird er einmal zornig auf Menschen, dann andermal zornig auf ganze Völker und auf Herrscher, auf Städte, auf sein Volk, auf einzelne Berufene, von ihm Berufene. Ja, wenn ich an die Menschen denke, dann denke ich an die Sintflut. Gott hat bis auf wenige Menschen die gesamte Menschheit vernichtet. Deswegen, das legen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 6, der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war. Und da steht zum Beispiel auch, dass er es bereute. Er wurde traurig und er bereute es, dass er den Menschen geschaffen hatte. Und deswegen sagte er, ich vernichte das. Das hat keinen Wert. Der Mensch ist böse. Und daran macht sich sein Zorn fest. Sein Zorn macht sich an der Bosheit fest. Der Mensch ist voller Bosheit. Vielleicht lese ich diese Stelle mal kurz vor. Als Kapitel 6, Vers 5 im ersten Buch Mose. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Nichts Gutes dran, nichts. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter den Himmeln, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und da kann man jetzt, wenn man das hört, drüber denken, wie man will. Wisst ihr, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass alles, was hier ist, was wir sehen, wir selbst von ihm geschaffen sind. Und er ist der Herr der Schöpfung. Und es liegt in seiner Autorität, solch ein Urteil zu fällen und auch zu vollstrecken. Und die Bibel gibt Zeugnis, dass er es getan hat in der Sintflut. Er hat es getan. Die ganze Menschheit hat er da einem Gericht unterzogen. Das hat ihn dann später auch wohl wieder gereut, sodass er gesagt hat, ich will das in dieser Form nie wieder tun. Aber er hat es in diesem Moment getan und der Anlass war die Bosheit der Menschen. Wir lesen davon, dass er Städte vernichtet, Sodom und Gomorra. Ja, da sagte er dann zu sich selbst im ersten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 20, Abraham ist mein Freund. Sollte ich dem nicht sagen, was ich vorhabe mit Sodom und Gomorra? Ein großes Geschrei, dass ihre Sünden sehr schwer sind, ist zu meinen Ohren gekommen. Da war sogar Klage von einzelnen Menschen. Ein großes Geschrei über diese schwere Sünde. Und wenn wir lesen, wie da das Leben in Sodom und Gomorra so kurz beschrieben wird, dann ist es also in manchen Dingen schlimmer als heute. Aber ich glaube, wir sind in unserer heutigen Welt auf einem sehr guten Weg wieder dahin. Ja. Und darüber wurde Gott zornig und er fällte dieses Gericht. Ich denke an Pharao in Ägypten. Das war ein Herrscher, den Gott letztendlich auch gerichtet hat. Warum? Weil dieser Mensch sich für Gott selbst hielt und vollkommen hochmütig war in seiner Blindheit, dass er Gott nicht erkennen konnte. Und er hat da diesen Hochmut gerichtet, aber natürlich auch für sein Volk gestritten. Ich denke an das Volk Israel selbst, das Gott immer wieder zum Zorn gereizt hat, durch Götzendienst, immer wieder ein Auf und Ab, mal nahe beim Herrn und ihn gefeiert und ihn gepriesen und seine Gesetze möglichst eingehalten und dann wieder weg. Das lag immer mit an den Herrschern, wer gerade die Vollmacht hatte im Staate Israel, im Land Israel. Und dann war dann plötzlich wieder Götzendienst da. Und immer wieder hat er sein Volk ermahnt und zurechtbringen wollen. Bis zu guter Letzt kam ein Gericht. 70 Jahre Babel, Wegführung nach Babylon, raus aus dem Land, Zerstörung Jerusalems, Zerstörung des Tempels. All das zählte dazu. Ich denke an diese Situation, als sie die 10 Gebote empfangen hatten oder darauf warteten. Mose war auf dem Berg bei Gott und es dauerte und dauerte und dauerte 40 Tage. Und schon hatte das Volk ein goldenes Kalb. Unter dem Segen des Vertreters Mose, Aaron, der das gebilligt hatte. Und da entbrennt der Zorn Gottes. Vielleicht kennt ihr diesen Film, die 10 Gebote, die erste Verfilmung aus den 50er Jahren mit Charlton Heston. Habt ihr sicherlich mal so einen 4-Stunden-Schinken, ne? Und dann steht der Charlton Heston vor Gott, hat schon so dieses lange graue Haar, weil es ist ja ausgeblichen, sag ich mal, oder strahlend aus der Gegenwart Gottes. Und dann sagt er, lass ab von deinem Zorn, Gott! Lass ab von deinem Zorn! Ja. So. Aber das ist so beschrieben. Gott wurde zornig und Mose tat Fürbitte für sein Volk und Gott ließ sich drauf ein. Aber wisst ihr, wer dann das Gericht vollzogen hat? 3000 Menschen wurden dahin geschlachtet, als Mose selbst runterkam vom Berg und sah, was das Volk gemacht hatte. Da entbrannte, ich sag's mal, Gottes Zorn in seinem Herzen, weil Gott hat ihn nicht gehindert, Gott hat ihn nicht gemaßregelt, Gott hat es stillschweigend gebilligt, aber Mose vollzog ein Gericht an seinem Volk. Er sagte, wer ist auf Gottes Seite und wer ist auf der anderen Seite? Und dann hat er die Leviten aufgefordert, nehmt eure Schwerter und geht hin unter eure Brüder und schlachtet sie dahin. Ein Gericht Gottes, vollzogen von einem Mann Gottes. Heiliger Zorn. Sowas gibt's auch. Das gibt's übrigens auch im Neuen Testament. Ja, an welche Geschichte denkt ihr? Petrus sitzt in der ersten Gemeinde und es wird gesammelt. Ananias und Sapphira kommen und betrügen den Heiligen Geist. Und Petrus vollzieht ein Gericht Gottes. Welch eine Autorität! Heiliger Zorn in einem Mann Gottes, das an keiner Stelle in Frage gestellt wird, auch nicht von Gott, sondern es wird vollzogen. Allein mit dem Wort, was Petrus ausspricht und dieses Hinsterben, konnte doch Petrus gar nicht. Gott hat gehandelt, aber der Mund Petrus hat es ausgesprochen. Gott kann zornig sein. Und so gibt es eine Vielzahl von Beispielen. Saul, der gefallen ist und an einem Tag mit seinen Söhnen sterben musste im Krieg. Und am Tag vorher wird ihm das von einer Wahrsagerin angekündigt. Morgen wirst du sterben. Gott vollzieht das Gericht an dir. Das hat sie nicht gesagt, aber das war klar. Was ist Zorn? Ich habe da mal so ein bisschen nachgelesen. Was ist Zorn? Was denken wir? Was würdest du sagen, wann warst du das letzte Mal zornig? Und warum? Warum warst du zornig? Also Zorn, so wenn ich das mal zusammenfasse, was ich so gelesen habe und was ich mir auch selber vorstelle, dann ist das der Zorn des Menschen, entsteht dadurch, dass subjektiv ungerechtes Verhalten erlebt wird. Also entweder werde ich verletzt, körperlich oder seelisch, oder meine Werte werden beeinträchtigt oder verletzt, mein Eigentum oder sonstiges, was mir wichtig und wertvoll ist, wird irgendwie angetastet und ich empöre mich, meist in so einer Augenblickshandlung, empöre ich mich darüber und gehe hoch. Ja, das ist so eine emotionale Handlung, aus der dann eben Zorn erwächst und dann ist man aufbrausend. Manchmal hat es aber auch eine lange Geschichte, die mich eben geprägt hat in einer Art und Weise. Aber das Ganze ist subjektiv, eher subjektiv und macht sich an dem Wertegerüst, was mir wichtig ist, was in mir ist, eben fest. Mein Wertegerüst und da, wo jemand gegen verstößt, da kann man zornig werden. Ich habe so letztens noch, war ich im Fitnesscenter und da war da einer und der, mit dem kam ich so ein bisschen ins Gespräch und der regte sich auch über die Corona-Gegner. So was da gerade so über den Fernsehen ging hier und ne, das waren, die waren alle dicht und protestierten und keine Maske auf und nah beieinander und da gab es ja Zoff in Berlin. Ne? Und dann hat er sich darüber aufgeregt und der wurde in seiner Emotionalität immer heftiger, ne? Und dann nahm der plötzlich Worte in den Mund und da habe ich gedacht, wenn jetzt einer von denen da wäre, der müsste sofort stiften gehen, so weil er womöglich Hand anlegt, ne? So Zorn, weil er eine Vorstellung davon hat und miterlebt hat und die verhalten sich total gegen meine Vorstellung. Ich meine, ich habe das auch nicht gut geheißen, ne? Aber der war so richtig zornig in dieser Sache. Und dann gibt es dann manchmal so Sachen, wo ihr vielleicht auch so erlebt habt, dass ihr schnell zornig werdet. Manchmal hat das was mit Prägung zu tun oder mit Vorverletzungen. Es gibt manche Situationen, die lassen einzelne Menschen ganz kalt. Und der Nächste steht daneben und der geht hoch in seinem Zorn. Und da muss man, wenn man das mal betrachtet, sich fragen, was ist denn da für eine Geschichte? Manchmal habe ich eine Verletzung in mir, die ich nicht richtig verarbeitet habe. Und dann braucht es nur einen kleinen Kick, so als wenn man über eine Wunde reibt. Und dann ist das wieder gleich offen und sofort geht man hoch in einem Zorn, der eigentlich unangemessen ist. Und der Nächste, der diese Vorgeschichte nicht hat, der kann da ganz distanzieren, ganz entspannt mit umgehen. Und sagt sich vielleicht, na ja, gut, das ist halt so passiert, ne? Oder so. Und ich denke, das sind so Dinge, die haben wir alle miterlebt. Und da wissen wir auch im Grunde aus unserem christlichen Hintergrund, was dann die Ursache ist. Wenn Zorn, wenn eine Verletzung, wenn irgendwas, was mich beeinträchtigt hat, wenn das nicht unter die Liebe Gottes kommt und unter die Gnade Gottes kommt, sodass ich selbst Heilung erlebe, dann kann sich das verfestigen. Ja, Zorn kann unheimlich stark werden. Und ich denke, in diesen Dingen brauchen wir dann auch Heilung. Zorn, der nicht bewältigt wird, entwickelt sich zu Hass. Hass, Zorn und Wut, die in unseren Herzen kalt werden, werden zu Hass. Hass ist eine Haltung, die zerstörerisch ist. Hass steht direkt gegenüber zur Liebe. Wenn du deinen Mitmenschen hasst, ist kein Platz für Liebe. Und dann musst du dich fragen, warum ist da Hass? Und du musst an die Wurzeln gehen. Und weil wir so sind, da kommt schon so mit durch manchmal, dass das ja gar nicht gerecht ist, dass unser Zorn, der menschliche Zorn, nicht immer gerecht ist, auch für Außenstehende. Deswegen sagt Gott, dass wir die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen lassen sollen. Das lesen wir in Epheser 4, Vers 6. Und dass der Mensch in seinem Zorn sündigt, steht auch in demselben Vers. Gott sagt, die Rache ist mein. Zorn ist immer der Anlass zur Rache. Wenn ich Zorn in mir trage, aus einer Verletzung heraus, einer Beeinträchtigung, dann ist das natürliche menschliche Handeln des gefallenen, sündhaften Menschen, Rache zu üben. Und diese Rache ist überbordend. Im Alten Testament, da lesen wir, dass der Lamech, das ist einer der direkten Nachfahren von Kain, dass der sagt, von Abel, dass der sagt, ich habe einen wegen einem, ich sag mal, einem blauen Auge totgeschlagen und den nächsten wegen einer anderen Verletzung. Und wer mir zu nahe tritt, Lamech, soll 77 Mal gerecht werden. Rache, Rache aus dem Zorn heraus. Gott sagt, die Rache ist mein. Der Weg daraus ist immer die Vergebung. Und wenn ich jetzt dagegen halte, den Zorn Gottes, dann muss ich als erstes sagen, der Herr sagt, Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er ist langsam zum Zorn. Im 2. Buch Mose 34, Vers 6 steht da, in der Luther-Übersetzung steht, dass er geduldig ist. Vielleicht lese ich das auch mal kurz vor. Mose. Wo war es denn? Was hatte ich gesagt? 2. Mose? Da. Das ist die Situation, als Mose in die Gegenwart Gottes treten möchte, und dann beschreibt Gott sich selbst. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. So steht es in der Luther-Übersetzung. In der Elberfelder steht statt geduldig langsam zum Zorn. Das finden wir auch in dem Psalm wieder und an anderen Bibelstellen. Gott ist geduldig. Er ist langsam zum Zorn. Es dauert was, bis er in seinem Zorn reagiert. Aber wir finden halt immer wieder diese Beispiele in der Bibel, dass es diesen Punkt dann gibt, wo er reagiert. Und woran macht sich das fest? Wisst ihr, und da müssen wir das Wesen Gottes schauen. Wir Menschen haben in unserem Wertegerüst, wenn wir verletzt werden, das ist was Subjektives, das ist das, was uns ausmacht, so wie wir aufgestellt sind. Aber Gott ist vollkommen. Er ist vollkommen gerecht und er ist heilig. Er ist vollkommen gerecht. Er ist der absolute Maßstab und er handelt in seiner Gerechtigkeit. Und wenn er in Zorn handelt, ist da niemals Ungerechtigkeit drin. Deswegen sagt er auch, die Rache ist mein, weil seine Rache gerecht ist. Weil sein Zorn gerecht ist. Gott ist gerecht in diesen Dingen. Und er sagt uns, überlass das mir. Um uns vor Sünde zu schützen, wie der Epheserbrief es sagt, um uns davor zu schützen, dass wir uns in unserem Zorn vergehen und Schuld auf uns laden. Auch wenn die Reaktion ist ja in Ordnung. Ja? Er sagt, lass nicht die Sonne über deinem Zorn untergehen. Das ist, ich glaube, sogar wissenschaftlich bewiesen, dass sich Dinge über Nacht in unseren Herzen verfestigen. Und Gott sagt im Grunde, wenn du zornig bist, dann, und du hast einen Anlass, dann versuch das an diesem Tag noch zu bereinigen, damit du in Frieden ins Bett gehst, am nächsten Tag in Frieden wieder aufwachst. Kennt ihr das? Morgens aufwachen und dann ist sofort diese Geschichte da, oder vielleicht sogar nachts aufwachen, weil man aufs Klo muss, und dann ist sofort diese Geschichte da, die du am Vortag so negativ erlebt hast, und du fängst im Schlaf an, so vor deinen Augen um dich zu schlagen und Rache zu üben und dir auszumalen, wie man dem oder der doch mal in den Hintern treten könnte. Zorn. Gott handelt aus seiner Gerechtigkeit und aus seiner Heiligkeit heraus. Und alles, was nicht seiner Gerechtigkeit entspricht, dagegen wendet er sich in seinem Zorn. Bei dieser Stelle im zweiten Buch Mose, da ist ja, das war, ist diese Zeit nach dem, nach diesem goldenen Kalb. Da hat dann Gott gesagt, ich gehe nicht mehr mit diesem Volk. Und er sagt zweimal innerhalb von zwei Versen, wenn ich, sagt er zu Mose, wenn ich mit euch gehen würde, würde ich das Volk vertilgen. Er schützt das Volk vor sich selbst und sagt, ich bin besser nicht dabei. Wenn ich das jetzt hier unter euch mitmache, dann scheppert's. Ja, Zorn, Gottes Zorn. Ja. Ist eigentlich nicht so ein schönes Bild, aber es gehört dazu. Die Bibel gibt dazu, gibt davon Zeugnis. In seinem Zorn wendet er sich gegen alle Gottlosigkeit, gegen alle Bosheit, Lüge, Hochmut, Blutgier, gegen alle Falschheit. Psalm 5 steht das. Er wendet sich gegen alles, was ihm widerwärtig ist. Es gibt im fünften Buch Mose so einige Stellen, wo dann steht, es ist dem Herrn ein Greuel. Dieses alte Begriff, dieser alte Begriff, den wir ja heute gar nicht mehr gebrauchen. Wisst ihr, was das heißt? Etwas absolut Widerwärtiges. Ich kann es nicht haben. Widerwärtig, eklig. Da wendet er sich von ab. In dem fünften Buch Mose, 18 Kapitel 9, da ist die Rede von okkulten Handlungen, Wahrsagerei, Zauberei. Und er sagt, wer das tut, ja, den verfluche ich. Gott verflucht aus seinem Zorn heraus. Anlass ist Zorn, sein Beweggrund ist der Zorn darüber. Deswegen verflucht Gott. Und sein Zorn hat immer Gericht zur Folge. Ich meine, das ist jetzt gerade, was ich gesagt habe, deutlich geworden. Aber ich will mich so an diesem Begriff jetzt Gericht auch mal festhalten. Ja, wir lesen im Alten Testament, dass er ganze Völker schlägt mit Naturkatastrophen aus seinem Zorn heraus. Dass er Kriege über Völker bringt aus seinem Zorn heraus. Dass er verflucht. Und wie ich gerade sagte, gibt es sogar Männer, die in seinem Namen seinen heiligen Zorn zur Ausführung bringen. Und sein Urteil dabei über den Menschen, das klang auch schon aus, ist eigentlich vernichtend. 1. Buch Mose, Kapitel 8. Der Mensch ist böse von Jugend an. Das finden wir ja auch im Neuen Testament. Ne? Jesus sagt das aus. Gott alleine ist gut. Der Mensch ist böse. Wir leben in einer Welt, die philosophisch so ausgerichtet ist, der Mensch ist gut. Wenn du das jemand sagst, der Mensch ist böse, ja, immer, du hast es ja wohl nicht. Ja, ich kann, wenn ich will, kann ich lügen oder so. Ne? Aber Gottes Urteil ist, der Mensch ist böse. Paulus sagt, es gibt keinen, der Gottes Anspruch gerecht werden kann. Warum? Weil wir alle Sünder sind. Wir sind alle erlösungsbedürftig. Er sagt, ich armer Mensch, wer wird mich erlösen von meiner Sündhaftigkeit? Ich weiß jetzt nicht, welchen Begriff er da braucht. Könnt ihr nachlesen im Römerbrief. Wer wird mich erlösen? Ja, die Antwort ist klar. Wer rettet mich vor Gottes Zorn? Das ist übrigens der Titel meiner Predigt. Wer rettet mich vor Gottes Zorn? Herr Jesus. Die Antwort wissen wir. Da soll diese Predigt ja auch hinführen. Aber erstmal will ich mal so ausbreiten, was ist denn der Zorn Gottes? Der Mensch ist böse von Jugend an. Im Matthäus-Evangelium steht, dass Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Unzucht, Diebstahl, Unreinheit aus unseren Herzen. Da hat er nicht mit seinem Finger auf irgendjemand gezeigt, dass er nur den meinte. Er sagt, aus den Herzen. Ich füge hinzu, der Menschen. Schau in dich hinein. Wenn ich in mich hineinschaue, sehe ich, ich habe das in mir. Ich habe das Potenzial. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, die natürlich noch Werte hat. Aber diese Werte verfallen mehr und mehr. Immer mehr wird Boshaftigkeit unter dem Deckmantel der Toleranz zugelassen. Und wir entfernen uns von unseren christlichen Werten, die wir mal hatten in unserem Land. Das hat aber nicht dazu geführt, dass der Mensch besser war. Diese Dinge waren auch da. Nur jetzt die Decke wird weggezogen. Wir lassen es zu. Und das hat dann so Blüten wie jetzt wieder da in Münster passiert. Dass Kinder von Eltern zur Vergewaltigung angeboten werden. Was für ein Dreck. Wozu ist der Mensch in der Lage? Oder was für grausame Menschen gibt es? Aber ich will gar nicht mit meinem Finger ausstrecken. Ich weiß, dass ich das Potenzial zur Bosheit auch in mir habe. Ich kann auch zornig werden und ungerecht in meinem Zorn und um mich schlagen. Hab ich. Und ich denke, habt ihr auch. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen diese Dinge. Im Epheserbrief Kapitel 2 lesen wir, dass der Zorn Gottes auf dem Menschen bleibt, solange er Gehorsam und Gnade des Gott und Gnade Gottes ablehnt. Wir leben in der Gnadenzeit. Wir leben in der Zeit nach Christi Sterben und Auferstehung. Aber die Menschen bis heute und im Grunde bis zum letzten Tag stehen unter dem Zorn Gottes. Paulus schreibt in diesem Brief an dieser Stelle an die Epheser, dass wir ja früher auch in diesen Dingen gelebt haben und gewandelt sind, auch diese Dinge getan haben, diese Sünden und, ungerechtes Handeln, alles das, was Gottes Bosheit erregt. Und er sagt, wir waren Kinder des Zorns von Natur aus. Diese wenigen Worten sagen so viel aus. Wir kommen da gar nicht raus. Wir sind Kinder des Zorns. Wir erben den Zorn Gottes, solange wir seine Gnade ablehnen. Das ist unser Erbe. Wir sind dem ausgeliefert, diesem Gericht, das Gott eines Tages vollziehen wird. Hineingeboren. Unausweichlich ausgeliefert. Ja, und dieses endgültige Gericht, auf das wir ja noch warten, das ist ja auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren angekündigt im Alten Testament. Müsst mal lesen, Jeremia, Kapitel 25, da wird von diesem Becher des Zorns geredet. Das ist so ein Bild, ja. Gott hat einen Kelch und schüttet seinen Zorn da hinein wie Wein. Und dann sagt er zu Jeremia, und jetzt geh umhin und gib den Königen der Völker zu trinken. Und dann werden die Könige aufgezählt und irgendwann steht da sogar der ganzen Welt oder der ganzen Menschheit, ich müsste es jetzt mal eben aufschlagen. Ja, finde ich jetzt so schnell nicht. Hatte ich einen Zettel drin? Ah, da. Da steht, alle Königreiche der Welt, alle Könige des Nordens, die in der Nähe und die in der Ferne, einen wie den anderen, alle Könige der Welt, so viele ihre auf Erden sind, und der König von Schechach soll nach ihnen trinken, aus diesem Kelch des Zorns. Und dann steht da weiter, Und wenn sie nicht wollen, dann sagt ihm, ihr müsst trinken. Es gibt kein Danebenher. Es gibt kein Entrinnen. Das Gericht Gottes trifft die ganze Menschheit. Und wir lesen da besonders dann in der Offenbarung auch davon, aber auch im Neuen Testament. Schon der Johannes, der Täufer, der sagte zu den Pharisäern, wer wird den Zorn Gottes entgehen? Wer von euch? Wer wird diesem Tag entgehen, dem künftigen Zorn Gottes? Niemand. Hasst Gott den Menschen? Nein. Gott hasst das Böse. Gott hasst die Sünde. Gott hasst auch den Sünder, der in der Sünde gerne lebt und sie auslebt. Aber darüber, wie ich das eingangs sagte, steht dieses Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Als er den Menschen geschaffen hatte, in der Schöpfungsgeschichte sehen wir das. Vorher hatte er so Einzelheiten geschaffen und war immer nur am Ende des Tages, sagte er, es war gut. Und dann kam die Krönung der Schöpfung hinzu und dann sagte er, siehe, es ist sehr gut. Der Mensch und die Schöpfung Gottes sind sehr gut. Was er hervorgebracht hat durch sein Wort, war sehr gut. Und Gott sagt, im Hesekiel steht das, er möchte am liebsten, dass alle Menschen nicht sterben müssen. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Ja, als Jesus im Garten Gethsemane war, da ist plötzlich wieder dieser Begriff des Kelches da. Er ist da im Garten Gethsemane, schwitzt Blut vor Angst, kämpft und ringt mit dieser vor ihm liegenden Situation des gemartert und des gekreuzigt sterben, dieser schwere Weg mit dem Bewusstsein, ich lade den Zorn Gottes auf mich, den Zorn meines Vaters, nehme das freiwillig auf mich. Und er sagt, Herr, wenn es einen anderen Weg gibt, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht dein Wille geschehe, wenn nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und später, kurze Zeit später, als dann er zurückgeht und dann liegen seine Jünger da und schlafen und dann wachen die auf und plötzlich ist Getöse und dann kommt der ihn da verraten hat, der Judas mit der Tempelwache und den Soldaten und dann wird er festgenommen und da geht Petrus hin und schwingt sein Schwert und haut dem einen Ohr ab. Und dann sagt Jesus zu ihnen so sinngemäß, Petrus, lass das doch. Er nimmt das Ohr, legt es dem Betroffenen an und heilt ihn. Und dann sagt er, sollte ich den Kelch, den mein Vater mir zu trinken gibt, nicht trinken? Jesus war sich im Klaren, dass er den gesamten Zorn Gottes auf sich lädt, bis in die tiefste Finsternis, bis in die tiefste Verlassenheit, mit einer höllischen körperlichen Qual, bis hin zum Verlust seines Lebens. Er war sich dessen bewusst und hat gesagt, wenn mir Vater diesen Kelch gibt, dann nehme ich das auf mich. Ich nehme das Gericht auf mich und Gott, mein Vater, kann sich in seinem Zorn an mir austoben. Und sein Gericht üben. Das hat Jesus auf sich genommen. Dazu ist Jesus auf die Erde gekommen. Dazu ist er Mensch geworden. Das war sein Weg neben der Offenbarung und Verkündigung des Vaters. War das sein Weg, der Höhepunkt seines Auftrages. mit einer glorreichen Auferstehung hin zum Leben, in den Tod das Gericht auf sich genommen, aber mit einer glorreichen Auferstehung, dass das Leben und die Gnade Gottes und die Liebe Gottes triumphiert. Gott hat einen Rettungsschirm ausgespannt in seiner Liebe. Wir kennen das jetzt, ne? Dieser Begriff, der fällt ja manchmal so. Erst vor wenigen Jahren, ne, dann ging es um die Finanzen, dann wurden dann Rettungsschirme aufgespannt. Und so hat Gott einen Rettungsschirm über die Menschheit aufgespannt und sagt, jeder, der das glaubt und jeder, der das will und bekennt, dass ich der Herr bin, dass Jesus der Herr ist, der soll gerettet werden und leben. Das ist mein Rettungsschirm aus meiner Liebe und aus meiner Gnade geboren. Und dieser Schirm bewahrt dich, dass der Zorn Gottes dich trifft. Ich bin so froh, wenn ich hier um uns schaue. Ich denke, wir sind alle unter diesem Schirm. Haben eine Entscheidung getroffen. Herr, ich glaube dir. Aber ich sag dir, der Zorn Gottes ist nicht vorüber. Und ich glaube auch, dass wir aufgefordert sind, auch in diesem Bewusstsein unser Leben vor ihm zu führen. Ja, wir sind unter diesem Schirm. Aber ich glaube, wir müssen das ernst nehmen. Auch unsere Sünde, wenn wir bewusst sündigen, gefällt das Gott nicht. Deswegen findest du im Neuen Testament überall diesen Ruf zur Heiligung, zur ernsthaften Nachfolge. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.